Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM. Heute mit Gerald Gross, einem der bissigsten Kommentatoren aus meiner zweiten Wahlheimat Wien in Österreich. Ich stelle dich mal ganz kurz meinen Zuschauern vor. Gerald, du hast einen politischen Erfahrungsschatz, der mittlerweile schon mehrere Jahrzehnte umfasst. So warst du zum Beispiel ab 1999 parlamentarischer Mitarbeiter und späterer Pressesprecher im Sozialministerium des damaligen österreichischen Vizekanzlers Herbert Haupt. Du warst Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl 2008 und Mitglied des österreichischen Nationalrats. 2015 bist du dann aber aus der aktiven Politik ausgestiegen und seitdem als Unternehmer und politischer Kommentator aktiv. Allerdings hast du 2022 bei der Bundespräsidentenwahl mit dem Slogan Make America Gross Again für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert. Du bist Autor erfolgreicher Bücher und regelmäßiger Gast in politischen TV-Debatten, zum Beispiel bei Fellner Live, wo du dir immer wieder legendäre Duelle mit Sebastian Born-Mena lieferst. Und ich glaube, daher werden dich auch die meisten kennen. Ich hatte das ja in unserem ersten Interview gesagt, eine sehr scharfzüngige Person bist und dafür eigentlich einen Waffenschein brauchst. Übrigens an die ganzen Leute, Informationen zum Gerald unten in der Videobeschreibung, all seine Bücher, all seine bisherigen Werte und Kontakt zu ihm findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Meine erste Frage. In Rumänien werden Wahlen annulliert, um den Hauptkandidaten Calin Georgescu bei der Präsidentschaftswahl auszuschließen. Der Mainstream, die Mainstream-Medien nennen ihn natürlich wieder rechtsextrem und einen Putin-Fan und das muss verhindert werden. In Frankreich wird die aussichtsreichste Kandidatin für die nächste Präsidentschaftswahl Marine Le Pen kaltgestellt und aktuell unter Hausarrest gestellt. In Deutschland fordern einschlägige Personen wieder einmal ein Verbotsverfahren gegen die AfD, die laut aktuellen Umfragen mit 2% vor der CDU liegt und damit die aktuell stärkste Partei in Deutschland ist. Wie beurteilst du diese Entwicklungen und ist das überhaupt noch als demokratisch zu bezeichnen?
Ja, mein lieber Philipp, du hast vollkommen recht. Ein Blick nach Rumänien, nach Paris, nach Berlin zeigt uns, dass wir in Wahrheit in einem Zeitalter der Scheinfreiheit und am Ende in einem Zeitalter der Scheindemokratie leben. Alles, was dem System, was den etablierten Parteien, was den derzeitigen Lord-Siegel-Bewahrern der Macht nicht passt, wird nicht an der Wahlurne bekämpft, nicht im politischen Mitbewerb bekämpft, nicht Argumente werden ausgetauscht, nicht der Wettbewerb zählt, sondern wird vor Gericht bekämpft. Das heißt, die politische Debatte verlagert sich Stück für Stück vor Gericht und wird durch teilweise weisungsgebundene Staatsanwälte zensiert. Das heißt, das sind im Übrigen die Kernmerkmale von Autokratien, indem man in Wahrheit politische Mitbewerber, Meinungen, die einem nicht passen, am Ende justiziell verfolgt, damit im Übrigen Angst auslöst. Denn jedes dieser Verfahren kostet im Übrigen viel Geld und bedeutet eine Vorverurteilung. Und mit dieser Keule versucht man, wesentliche Kernelemente der Demokratie wie Meinungsfreiheit, Wahlrecht, auch die Auswahl der Wahl einzuschränken. Wir haben es ja vor wenigen Wochen in Deutschland gesehen, lieber Philipp, wo ein deutscher Journalist und dessen Standpunkte können einem passen oder nicht. Ich kenne genug Journalisten, die ich persönlich nicht schätze, aber dennoch ihren Beruf und ihre Freiheiten respektiere, in Wahrheit eine Karikatur anfertigen ließ. Und ja, eine Fotomontage ist in Wahrheit im Zeitalter von KI eben eine Karikatur, wo er Nancy Faeser unterstellt hat, sie hasse die Meinungsfreiheit. Was folgt, ist eine mehrmonatige bedingte Haftstrafe und ist in Wahrheit ein Schandurteil, ein Skandal in einem ausgeprägten justiziellen System in einer Demokratie des 21. Jahrhunderts. Wir haben in Deutschland einen Bürger, der seinen politischen Unmut auch aufgrund der Wirtschaftspolitik kundgetan hat, indem er gemeint hat, der nunmehr bald verblichene Wirtschaftsminister Habeck wäre ein Schwachkopf. Was folgte, war eine Hausdurchsuchung. Und es gibt sehr viele Menschen, die sich politisch in unterschiedlicher Art und Weise auch in den sozialen Netzwerken äußern und dafür Kontosperren bekommen. In Wahrheit ihnen die Grundrechte eines freien ökonomischen Lebens geraubt wird. Wenn wir auf Rumänien schauen, wenn wir auf Paris schauen, wenn wir auf die Versuche schauen, die AfD zu verhindern, dann ist das in Wahrheit unter dem Deckmantel der Demokratie der direkte Weg in die Vorhölle der Autokratie. Ausgerechnet jene, die von Demokratie, von Freiheit sprechen, sind die, die es als erster schänden. Und nein, ich sage eines, der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Das ist ein zutiefst opportunistischer, verlogener und heuchlerischer Spruch.
Definitiv. Und wenn wir doch gerade mal bei diesem Thema bleiben, gehen wir mal davon aus, wir bekommen Neuwahlen in Deutschland. Ich meine, diese Chancen sind nicht gerade gering, wenn man sich ja auch sieht, wie uneinig alle sind. Und sollte die aktuelle Entwicklung, wir sehen ja jeden Sonntag die Sonntagsumfragen, erst war Gleichstand AfD mit Union bzw. CDU, CSU, dann 1% vorne in Woche drauf, 2% vorne, das könnte sich ja so weiter fortführen. Kann es dann auch passieren, dass so ein Fall wie in Österreich eintritt und sich alle anderen Minderheitsparteien zusammentun, um dem Volkswillen zu verhindern und eine Koalition der Verlierer das Land am Ende regiert?
Ja, na selbstverständlich. Na, ganz klar. Schau, wir haben in Deutschland jene Situation, die wir in Österreich in den 90er Jahren hatten. Das heißt, ihr agiert in Wahrheit in der politischen Debatte mit einer Zeitverzögerung von 30 Jahren. Bei euch in Deutschland werden Sätze bekämpft, für die man in den 90er Jahren in Österreich angespuckt worden ist. Bestes Beispiel. In Österreich hat es 1992 einen gewissen Jörg Haider gegeben, an dessen Seite ich arbeiten durfte, der das Volksbegehren Österreich zuerst initiiert hat. Das war ein Volksbegehren, das sich in 10 Punkten damit auseinandergesetzt hat, die Zuwanderung zu kontrollieren, die Zuwanderung zu begrenzen. Er wurde damals als Nazi, als Rechtsextremer, als Outlaw diffamiert, in Wahrheit für vogelfrei erklärt. Jörg Haider wollte man nie an einer Regierung beteiligt sehen. Am Ende ist es ihm aus eigener Kraft gelungen, mit über 45% in seinem Heimatbundesland Kärnten den Ministerpräsidenten, in Österreich nennt sich das Landeshauptmann, zu stellen. Also erst wenn du stark genug bist, dass kein anderer an dir vorbeikommt, ist die Möglichkeit gegeben, dass, wie gesagt, politische Gruppierungen, die als Outlaws beschimpft werden, an einer Regierung auch teilnehmen können. Warum komme ich auf dieses Jahr 1992, auf diese 23 Jahre? Jörg Haider hat vor einer Unterwanderung der Gesellschaft gewarnt. Wir haben jetzt seit wenigen Tagen ein Ergebnis der Wiener Gemeinderatswahl liegen. Bundeshauptstadt Wien hat gewählt. Wir haben in Wien jene Situation, vor der Jörg Haider vor 33 Jahren gewarnt hat. Wir haben in Wiener Grund- und Mittelschulen einen Anteil von Muslimen. Dazu kann man stehen, wie man will. Man kann es begrüßen, man kann es bekämpfen, man kann es eklatanten Fehler unserer Identität sehen, eine Unterwanderung sehen, von 41%. Das Christentum ist in Grund- und Mittelschulen in Österreich, in Wien insbesondere, nur mehr mit 17-19% vertreten. 50% der Wiener Schüler sprechen kein Deutsch. Wir können also davon ausgehen, Wien ist keine österreichische Stadt mehr, sondern bald, über kurz oder lang, eine arabische Stadt. Warum sage ich das? All das, was Jörg Haider vor 33 Jahren gesagt hat, hat sich als richtig herausgestellt. All das ist heute mittlerweile auch die Warnung vor der Gefahr dieser Entwicklung im sogenannten konservativen Mainstream angekommen. Kein Mensch würde diese Warnungen in Frage stellen. So. Wir haben in Österreich jene Situation, dass wir nun in die zweite Etappe eingetreten sind. Die erste Etappe war, das System bekämpft uns. Das System diffamiert uns. Das System versucht uns zu verbieten, wie in den 90er Jahren. Das System geht auf die Straße, wie beim Lichtermeer. Jetzt sind wir in der zweiten Etappe dieser Phase eines politischen Marathonlaufs angekommen. Und der bedeutet, die FPÖ beispielsweise in Österreich ist so stark genug, dass de facto eine Regierungsbeteiligung abbildbar ist, weil sie stimmenstärkste Partei ist. In dieser zweiten Phase rottert sich das gesamte übrig gebliebene Establishment. Egal ob links oder rechts, oben, unten, extrem, linke, grüne, alle bis hin zu den scheinkonservativen christlich-sozialen zusammen und sagt, wir müssen diesen demokratiepolitischen Betriebsunfall, und als solcher wird er gesehen, wenn man die Freiheitliche Partei beispielsweise in Österreich auf Platz 1 wählt, verhindern. In der dritten Phase, und das ist jetzt die positive Botschaft dieser Inszenierung, in der dritten Phase ist die Freiheitliche Partei so stark, nämlich bei der nächsten Nationalratswahl mit 35-37%, dass in Wahrheit kein Weg mehr daran vorbeiführt, wie wir vor einem halben Jahr gesehen haben, in meinem Heimatbundesland Steiermark, wo die Freiheitliche Partei mit Herrn Mario Kunasek einen Ministerpräsidenten, einen Landeshauptmann stellt, weil er so stark wurde, dass keine Koalitionsform mit aller Fantasie möglich ist. Deutschland hängt jetzt genauso wie wir, mit einer Zeitverzögerung, in der zweiten Phase. Wir haben jetzt erlebt, die AfD erlebt im 11., 12. Jahr ihrer Geschichte einen massiven Aufschwung und wird plötzlich zweitstärkste Kraft über 20%. Das heißt, die sogenannte Zweierhürde ist genommen und sie ist der zweitstärkste bestimmende Faktor im Deutschen Bundestag. In den östlichen Bundesländern mittlerweile rangiert sie auf Platz 1. Das restliche politische Regimesystem hängt sich zusammen, trotz aller inhaltlicher Unterschiede, findet sich zu lauwarmen Kompromissen, die ja in Wahrheit nur ein einziges Programm ihrer Regentschaft zum Ziel haben. Wir müssen die AfD verhindern. Das ist nun Endstation Sehnsucht. Und in der dritten Phase wird es, und das hast du richtigerweise angesprochen, Neuwahlen geben. Die wird es in einem Jahr geben, in zwei oder in vier Jahren. Spätestens in vier, wenn man die Demokratie in Deutschland nicht ausschaltet. Und dann wird es wie folgt heißen: AfD 30%, CDU, CSU 22%, SPD 11% und der Rest des Rattenschwanzes braucht man nicht näher erläutern, weil den Krieg der Zwerge brauchen wir nicht bemühen. So, und spätestens dann wird es ein Umdenken geben und dann wird auch die AfD beispielsweise an Regierungen oder in Regierungsverantwortung teilhaben. Das hatten wir 1999 im Übrigen in Österreich. Zuerst hat man Haider in den 90er Jahren verteufelt, hat ihn bekämpft, hat ihn diffamiert. Dann wurde er stark genug, dass er 1999, 2000 in die erste Regierungsverantwortung eingetreten ist. Du hast meinen Lebenslauf heute gelesen. Ich konnte ja nur Pressesprecher eines österreichischen Vizekanzlers werden, weil wir Teil einer Bundesregierung waren. Und somit hat sich diese Prophezeiung, die ich auch der AfD mache, in irgendeiner Form erfüllt. Und wir sehen jetzt in Österreich, in Deutschland, das System hängt sich zusammen. Herbert Kickl ist auf Platz 1 FPÖ. Und sie versuchen nach wie vor, eine Allianz der Unfähigen, der Verlierer zu gründen. Aber es ist, und das möchte ich schon sagen, es ist das letzte Aufbäumen. Es ist das letzte Aufbäumen eines politischen Systems, das auf so vielen unterschiedlichen gesellschaftspolitischen, sicherheitspolitischen, wirtschaftspolitischen, finanzpolitischen Ebenen gescheitert ist. Und zwar eindrucksvoll gescheitert ist. Und du könntest jetzt sagen, groß, das ist populistisch, das ist demagogisch. Dann sage ich drauf, lest euch die Zahlen durch. Ein Anstieg der Kriminalitätsrate ist nicht wegzuleugnen, denn Zahlen lügen nicht. Eine Deindustrialisierung Deutschlands im dritten Jahr, eine Rezession, ist nicht wegzulügen, denn die Zahlen lügen nicht. Ganz einfach. Sind schwarz auf weiß da, weiß wie der Schnee in Wahrheit. Ganz einfach. So, und in den wesentlichen Kernmerkmalen scheitert in Wahrheit Deutschland. Das spüren die Menschen und suchen sich daher Alternativen. In Österreich die FPÖ, in Deutschland die AfD, in Italien Giorgia Meloni, in Ungarn Viktor Orban, in den Niederlanden Geert Wilders oder in den USA am Ende Donald Trump, der ja auch davon profitiert hat, dass die Administration Joe Biden in allen wesentlichen Merkmalen bis hin zur Außenpolitik, Geopolitik, Kriege, Gaza, Ukraine, eindrucksvoll gescheitert ist, beziehungsweise dieses Scheitern auch noch selbst betrieben hat.
Erstmal herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ich denke, ich habe den Zuschauern nicht zu viel versprochen. Wenn wir uns den aktuellen Koalitionsvertrag anschauen und die Vergabe der Ämter, wenn wir sehen, wie viele Ämter beispielsweise die SPD innehat, eigentlich ein klarer Wahlverlierer, die jetzt aber mit den Grünen, die ja jetzt 100 Milliarden Euro aus der neuen, größten, gigantischen Staatsverschuldung, die dieses Land jemals gesehen hat, noch aus den Vollen schröpfen darf, was glaubst du, worauf sich nun die deutschen Bürger und vor allem die Unionswähler in Sachen Steuern und wirtschaftlicher Entwicklung gefasst machen können?
So, der erste Punkt ist einmal, um das abzuarbeiten, eine vielschichtige Frage, würde ich sagen. Der erste Punkt ist, Friedrich Merz zahlt Schutzgeld. Das kennen wir aus Sizilien auch. Wenn du in Sizilien ein Geschäft hast, dann hast du der Mafia Schutzgeld zu zahlen. Und das erste Schutzgeld zahlt einmal an die grüne Mafia, ja, an die Carbones von den Ökofaschisten. Die bekommen einmal 100 Milliarden Euro von einem Topf von Schulden von 1,3 Billionen Schulden, zustande gebracht durch einen Bundestagsbeschluss von Bundestagsmandataren, die längst amtlich abgewählt waren. Mich erinnert das so ein wenig an das sogenannte Ermächtigungsgesetz. Und ich würde sagen, das, was Friedrich Merz, Grüne und SPD in Deutschland veranstaltet haben, im Übrigen auch unter Zustimmung der Freien Wähler, dann im sogenannten Bundesrat und der Kollegenschaft der Ministerpräsidenten in Deutschland, in der zweiten Kammer, das war Schutzgeld. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Friedrich Merz, Markus Söder, CSU, CDU, haben nicht nur Schutzgeld den Grünen gezahlt, sondern sie haben ihre wesentlichsten Wahlversprechen dafür geopfert, um diese Koalition, diese brüchige Koalition so unterschiedlicher Parteien wie der SPD zustande zu bringen. Das heißt, das unbedingte Ja zur Schuldenbremse wurde geopfert. Das ist perdu. Das gibt es nicht mehr. Konrad Adenauer sagte, was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Das, was Friedrich Merz gemacht hat, ist dieses Zitat, das im Übrigen anders gemeint war, zu pervertieren. Der zweite Punkt, Friedrich Merz, Markus Söder haben im Wahlkampf versprochen, sie werden die Grenzen Deutschlands schützen. Wir erinnern uns, im Bundestagswahlkampf hat es einen Bundestagsbeschluss an einem Dienstag gegeben, der mit Unionsparteien und AfD zustande gekommen ist, endlich die Obergrenze einzuführen, also ein sogenanntes Zustrombegrenzungsgesetz zu verabschieden. In der Entschließung ging es durch, wie es um den konkreten Gesetzesentwurf 3 Tage später, am Freitag darauf gegangen ist, ist die eigene Union umgefallen und jeder hätte wissen sollen, das war die groß angelegte Lüge, der groß angelegte Wahlbetrug. Und sämtliche Versatzstücke aus diesem Zustrombegrenzungsgesetz, sichere Grenzen, Grenzkontrollen, ja, Beendigung der transkontinentalen Zuwanderung, Bekenntnis zu Dublin I und Dublin II, das heißt im Erstaufnahmeland das Asylverfahren durchzuführen und. All das hat Friedrich Merz handstreichartig binnen 48 Stunden als gesprungener Löwe und gelandeter Bettvorleger vor dem Doppelbett von Lars Klingenbeil und Saskia Esken geopfert, als Morgengabe. Nach dem Motto, nehmt her meine Versprechen, aber gebt mir dafür den Kanzler. Und der dritte wesentliche Punkt war, es wird in Deutschland zu keinen Steuererhöhungen kommen. Auch das ist gelogen. Wer 1,3 Billionen Euro Schulden aufnimmt, muss im gleichen Atemzug, guter Kaufmann, wobei davon gehe ich aus, keiner der Koalitionsparteien ist es, auch dafür Sorge tragen, dass kurz oder in dem Fall mittelfristig die Schulden zurückgezahlt werden. Selbst wenn die Wirtschaftskraft in Deutschland überraschend die nächsten 2 Jahre anspringen würde, wovon ich aber nicht ausgehe, Stichwort Zollkrieg mit den USA, Stichwort Ukraine-Krieg, Stichwort ungeklärte Energiefrage in Deutschland, Nord Stream-Sprengung etc. Selbst wenn die Wirtschaft anspringen würde und wir aus der Rezession herauskommen, ich hoffe im Übrigen, denn ich suhle mich ja nicht im Leid meiner eigenen Prophezeiung, dann schaffen wir es nicht einmal durch die erhöhten Steuereinnahmen, durch eine angesprungene Wirtschaft, 1,3 Billionen in Deutschland zurückzuzahlen. Das heißt, über kurz oder lang wird in dieser künftigen Gesetzgebungsperiode, Legislaturperiode in Deutschland, des neuen Bundestages, auch Steuererhöhungen ins Haus fallen. Und wir haben es in Österreich gesehen. Vor der Wahl hieß es, niemand hat die Absicht, neue Steuern einzuführen. Niemand hat die Absicht, die Pensionisten zu schröpfen, wie in alter Walter-Ulbricht-Manier. Und kurz nach der Wahl haben wir nun die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge bei den Pensionisten. Wir werden in Österreich das Pensionsantrittsalter auf 67, 68, Luft ist nach oben, anschrauben, denn auch wir haben durch politische Versager, Lügner und Betrüger ein Steuer, also in dem Fall ein Budgetdefizit von 25 Milliarden Euro. Und das ist für das kleine Schluchtenscheißer Österreich halt einfach zu viel, wenn man sich in Wahrheit so verschuldet, dass man im Gesamtschuldenstand 800 Milliarden Euro in Österreich mittlerweile Schulden hat, die durch eine falsche Politik aufgenommen worden ist. Aber auf der anderen Seite 3 Milliarden Euro in einem Land, das in Wahrheit flach wie Holland ist, kracht wie die Kirchenmaus, dann in die Ukraine überweist. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Und daher sage ich, Friedrich Merz ist mit all seinen Bedingungen, mit all seinem Schutzgeld, mit all seinen Umfallern in Wahrheit krachend gescheitert. Und daher ist es für mich nicht überraschend, dass die Union Richtung 24-23% gehen wird, bevor noch Herr Merz bei Steinmeier angelobt wird und die AfD bei 26-27% ist.
Wenn wir uns ein weiteres zentrales Wahlversprechen anschauen, welches ja durch Blut errungen wurde aus seinem Mund, und zwar mit dem Tod zahlreicher Kinder, die in diesem Land weggemessert wurden. Wir denken an Aschaffenburg. Das könnte man meinen, dass er den Impuls gewann zu sagen, es ist jetzt bedingungslos, ihr geht mit mir oder ohne mich und wir werden jetzt die Grenzen dicht machen und wir werden die Leute, die hier nicht hergehören, quasi herausbefördern. Und jetzt nach der Wahl wird ganz offen von den sogenannten Afghanenflügen gesprochen und jetzt sollen auch noch Sudanesen aus dem Sudan eingeflogen werden und es heißt, wir müssen diese Leute aufnehmen. Also das heißt, voll alimentierte Migranten, die mit unseren eigenen Flugzeugen des eigenen Steuergeldes aus diesen Herkunftsländern eingeflogen werden. Die Polizeiverbände sagen, die meisten von denen haben gefälschte Papiere. Das heißt, wir wissen, die kommen mit gefälschten Papieren rein. Somit haben wir keine Kenntnis darüber, wer diese Leute eigentlich sind. Das könnten ja theoretisch auch ISIS-Kämpfer sein. Glaubst du, es ist ihm vorher schon völlig egal gewesen oder liegt dahinter ein Plan, eben immer mehr und mehr und mehr dieser Leute ins eigene Land reinzuholen?
Zweierlei. Der erste Punkt ist sicherlich, dass Deutschland ein gewaltiges Problem mit seiner Historie hat. Das heißt, wir wissen alle, welche Jahrestage nun im April und Mai anstehen. Das 80-jährige Ende des Zweiten Weltkriegs und im Übrigen der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft bedeuten. Aus diesem geschichtlichen Erbe, aus diesem Rucksack, leiten einige deutsche Politiker jene Theorie ab, in Zukunft aus dem schlechten Gewissen angetrieben, Deutschland als Schutzmachtfunktion aller armen Häuser der Welt zu positionieren, um dem grausamen, blond und blauäugigen Deutschen ein neues, freundliches, humanistisches Antlitz zu geben. Das war ja auch jene Theorie, durch die Angela Merkel getrieben ist. Hockt in ihrem Bunker in Berlin, auch Kanzleramt genannt, und meint, die Deutschen müssen endlich als Weltmeister, nicht der Kriegsverlierer, sondern der Humanisten in die Geschichte eingehen. Das heißt, wir sind die Schutzmantel Macht aller Vertriebenen und Minderheiten, aller Barfüßigen und ostanatolischen Zirntandler der Welt. Und wir sind in Zukunft das neue Ausbildungs-, Armen- und Sozialzentrum der Welt. Weil nur damit können wir der Welt zeigen, wir Deutsche sind anders. Wir sind nicht so wie 1945. Diese irrige Annahme führte dazu, dass Angela Merkel 2015 folgenden Satz formulierte, den wir alle zum Erbrechen kennen, wir schaffen das. Dieser Satz, wir schaffen das, war ja nicht nur quasi die Anweisung an die eigenen Behörden, die Anarchie über das Recht und die Ordnung zu stellen, sondern es bewirkte noch etwas anderes. Es bewirkte einen Pull-Faktor, der zur Folge hatte, dass ganz Europa unter deutschen Moral litt. Und wir in allen Ländern Europas, von Italien über Griechenland, Österreich, Deutschland bis in den Norden hinauf, Paris, Frankreich, Millionen von Menschen bekamen, eingeladen durch Angela Merkel, die in Wahrheit alle unkontrolliert, größtenteils illegal und größtenteils bis heute nicht erfasst wurden, nach Europa eingesickert sind. Das ist jetzt, was ich dir sage, theoretische Antwort. Das ist mein theoretischer Zugang, den ich zu diesem Generalversagen der politischen Institutionen seit 10 Jahren habe. Und wir feiern in wenigen Wochen den Jahrestag des Satzes. Wir schaffen das zum 10. Mal. Was wir geschafft haben, kann ich dir sagen. Wir haben den Tod von Anne-Marie geschafft. Von mir, von Maria. Von Menschen, die am Breitscheidplatz feierten. Von Aschaffenburg, Magdeburg, Solingen, München. Von Neukölln, Ulm und vielen anderen Groß- und Kleinstädten in Österreich und Deutschland, durch die eine Schneise der Gewalt, des Blutes, des Terrors und des Todes gezogen worden ist. Und zwar in einem Ausmaß, wie wir es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr kannten. Terror inmitten unserer Städte, in Gesamteuropa, Paris, Nizza, Wien, Berlin, all das. Der Sukkus dieser Politik, die Angela Merkel betrieben hat. Es gibt einen Kausalzusammenhang. Und der zweite Punkt ist ein anderer Zugang. Und der andere Zugang, den habe ich auch einmal mehr wieder erlebt bei Wahlen. Und wir sehen dann, wenn wir uns die Nachwahlbefragungen in Deutschland oder in Österreich anschauen, dass beispielsweise, und ich habe jetzt die jüngste Nachwahlbefragung frisch am Tisch, nämlich die der Stadt Wien, der Bundeshauptstadt der Österreichischen, dass 27% der in Wien geborenen Menschen die Freiheitliche Partei will, 27%. Und 18% der nicht in Wien geborenen Menschen mit Staatsbürgerschaft, Wahlrecht und Migrationshintergrund nur die FPÖ wählen. Und das zieht sich durch alle Wahlen hin. Menschen, die in den jüngeren Jahren eingebürgert worden sind, aus dem Bereich Nordafrika, Nahosten, tendieren zu Grün, SPD, SPÖ, Linke, eher in das progressive linke Lager bei Wahlen. Und Menschen, die vor 30, 40 Jahren nach Österreich, nach Deutschland, nach Europa gekommen sind oder in Europa waren, aus Kroatien zu euch nach Deutschland gekommen sind, kroatische Gemeinden, italienische, die guten alten Griechen, die es einmal gegeben hat, die tendieren zu konservativen Parteien, weil sie sagen, das, was die letzten Jahre angestellt worden ist, das ist eine Sauerei, eine Vergewaltigung der gesamten Gesellschaft. Also wir erkennen aber, dass linke Parteien, aber auch Scheinkonservative, die letzten 10 Jahre ganz gezielt die Gesellschaft umwandeln, um sich neue Wählerspektren zu binden. Das heißt in Wahrheit der sogenannte verbrennte Ausdruck Bevölkerungsaustausch. In eine Richtung sterben sie weg. Der Europäer, die Lenkenschwäche des Europäers reicht genau für 1,1 Kinder pro Familie. Und auf der anderen Seite kommen neue, die man dem politisch linken Spektrum als Unterstützung beigibt. Herr Kaider, und wir haben heute schon einmal über ihn gesprochen, hat vor 30 Jahren folgenden Satz formuliert. Bevor die Politiker das Volk austauschen, sollten wir die Politiker austauschen. Und wurde für diesen Satz massiv kritisiert. Aber er hatte vollkommen recht. Aber solange bürgerliche, konservative Wähler, Wähler der Vernunft, der Mitte, ihren Arsch nicht hochbekommen und zu den Wahlurnen schreit und lieber bei den Nichtwählern sind, weil sie meinen, es ist ohne dies alles verloren, wird sich nichts ändern. Und das betrifft die Großstädte in erster Linie. Und das sehen wir, wir haben die Großstädte bereits größtenteils verloren. Und das wird in weiterer Folge die Mittel- und Kleinstädte betreffen. Also jene Städte, die 300.000 Einwohner haben, 50.000 Einwohner haben oder 10.000 Einwohner. Dann ist der Schaden massiv angerichtet. Das sehen wir in Deutschland, das sehen wir in Österreich, das sehen wir in vielen anderen Ländern. Also erstens, moralische Komponente, der bessere Deutsche, der für alle Armen dieser Welt zuständig ist. Und die zweite Komponente, ganz gezielter Wähleraustausch. Die eigenen Wähler, die einen nicht mehr wählen, die vergisst man, die lässt man aussterben, weil die haben falsch gewählt und man implementiert neue Wähler, um sich an der Macht zu halten.
Lieber Gerald, um das Ganze noch mit einer positiven Note zu schließen, wo siehst du denn im aktuellen Bild Fortschritte und positive Entwicklungen, gerade hier bei uns in Deutschland?
Fortschritte sehe ich darin, dass sich Menschen nicht mehr alles gefallen lassen. Das ist meine ehrliche Überzeugung. Und Fortschritte sehe ich, dass es ein langsamer, ein mühsamer Prozess ist, in Deutschland wie in Österreich, in allen anderen Ländern, der aber am Ende von Erfolg gekrönt. Wenn ich heute auf die österreichischen Umfrageergebnisse blicke, wo die Freiheitliche Partei bei 35% liegt, oder wenn ich auf Umfrageergebnisse, und Achtung, Umfragen gehören auch in Wahlen realisiert, auf die AfD blicke mit 26%. Wenn ich sehe, dass Giorgia Meloni in Italien mit Matteo Salvini gut regieren im Übrigen, wenn ich sehe, dass die Wirtschaftsdaten in Ungarn bereits besser sind als in Österreich oder Deutschland und Ungarn trotz all der Verleumdung, Beleidigung und trotz all der Lügen und Fake News keine Diktatur, sondern ein gut regiertes Land ist, dann beruhigt mich das. Wenn ich sehe, dass du gegen den Mainstream, gegen alle Medien, gegen das gesamte politische Establishment, alle in Amerika dennoch mit 54% als Outlaw, als Donald Trump gewinnen kannst, dann beruhigt mich das. Wir sind jetzt in der entscheidenden Phase. Wir kommen zu Beginn unseres Gespräches. Phase 1, man wird verleumdet, man wird bekämpft, man wird lächerlich gemacht. Phase 2, die Bekämpfung wird intensiver gestaltet, man versucht einen zu verbieten. Phase 3, man tritt in eine Macht des Faktischen ein, wo diesen Parteien, die von Vernunft getragen sind und von ein wenig Konservatismus getragen sind und von Logik getragen sind, so stark sind, dass kein Weg mehr an ihnen vorbeiführt. Und das sehen wir in Österreich und in Deutschland. Daher am Ende setzt sich tatsächlich, wenn wir alle aufpassen, wenn wir im Übrigen auch, ich bemühe das Wort, wachsam bleiben, setzt sich Demokratie durch, setzt sich Meinungsfreiheit durch. Grundvoraussetzung ist, dass die Kritiker der derzeitigen Umstände intellektuell redlich sind. Grundvoraussetzung dafür ist, dass man nicht gewählt wird, auch als alternative Partei, weil die anderen so schlecht sind, sondern weil man selbst besser wird. Das heißt, auch die konservativen Parteien, die bürgerlichen Parteien, die Parteien des bürgerlichen Spektrums der Mitte mit all ihren Konnotierungen müssen besser werden, müssen sauberer, müssen aus eigener Kraft gewinnen und nicht nur aus der Schwäche der anderen. Wenn wir auf Deutschland blicken, sehen wir, CDU, CSU und AfD sind ein kommunizierendes Gefäß. CDU, CSU machen schwere Fehler, die AfD steigt. In Zukunft wünsche ich mir eine AfD, die unabhängig vom Zustand von CDU, CSU steigt, weil sie aus eigener Kraft die besseren Konzepte, das bessere Personal, eine geschlossene Haltung einnimmt und mit Selbstdisziplin, Leidenschaft und Idealismus für nur eines kämpft. Nicht für die eigene Tasche, sondern für ein besseres Deutschland.
Liebe Zuschauer, ich habe ein rhetorisches Feuerwerk versprochen. Ihr habt ein rhetorisches Feuerwerk erhalten. Lieber Gerald, ich danke dir ganz herzlich. Das war mehr als nur reichhaltig, was du hier heute abgeliefert hast. Herzlichen Dank für deine Auskunft und deine Meinung. Danke sehr.
Danke dir, lieber Philipp. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns einmal, wenn du wieder nach Aussee, also in die österreichischen Lande kommst.
Sehr, sehr gerne. Auf bald.